Und das ist nämlich, glaube ich, das Ding, hättest du dem 15-jährigen Fabian auf dem Land damals gesagt, irgendwann wirst du als stolzer Gay mal ein einseitiges Porträt in der Berliner Zeitung bekommen.
Der hätte sich in die Hose gemacht.
Dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, was, wie kommst du darauf, dass ich schwul bin? Ich bin nicht schwul. der hätte sich nicht in die Hosen gemacht, der hätte dir nicht geglaubt.
Ja.
Der hätte das nie geglaubt.
Herzlich willkommen zur letzten Folge Somewhere Over the Haybale. Mein Name ist Julian, ihr kennt mich aus Folge 1 und in dieser Folge porträtieren wir Fabian, der 4 Jahre lang diesen Podcast geleitet hat. Wir schauen darauf, wie Fabian in Sachsen-Anhalt aufgewachsen ist, irgendwann sein kleines Dorf Westdorf verlassen hat und wie er dazu gekommen ist, diesen Podcast zu machen. Fabian, du hast mit deinem Podcast in den letzten 4 Jahren queere Menschen, die auf dem Land gelebt haben oder auf dem Land leben, porträtiert. Und heute schauen wir in dein Aufwachsen nach Sachsen-Anhalt und gucken darauf, was dich zu diesem Podcast gebracht hat und welche schönen Momente du in den letzten 4 Jahren hattest.
Gerne.
Ich bin ein bisschen aufgeregt.
Ich auch.
4 Jahre ist ein richtig langer Zeitraum für so ein Projekt.
Ja, ich mache ja normalerweise Sachen nicht so mit so viel Commitment, wenn es zumindest so um Zeit geht, habe ich so das Gefühl. Aber es stimmt eigentlich nicht. Also, es fühlt sich an wie sehr viel Commitment.
Ich fand auch, dass du 4 Jahre lang sehr viel Verbindlichkeit für dieses Projekt hattest.
Das stimmt schon, ja.
Fabian, ich möchte ganz klassisch gerne anfangen heute.
Ja.
Und was könnte ein besserer klassischer Anfang sein, als dich zu fragen? Wenn ich Westdorf sage, Fabian, was sind die ersten 3 Dinge, die dir einfallen?
Westdorf, dieser Ort in Sachsen-Anhalt. Einige Leute haben ja gefragt, wo ich groß geworden bin. In Westdorf in Sachsen-Anhalt am Rand von Aschersleben. Die ersten 3 Dinge. Die Bänke und die Bushaltestelle. Das ist ein Ding. Pferde. Und das eine Tal.
Das eine Tal ist der Fluss, dort heißt eine. Es ist nicht das eine Tal, ne?
Ja, genau, das ist richtig. Der Fluss, der entlang von Westdorf liegt und ich glaube auch durch Teile von Aschersleben heißt die eine.
Die eine. Und das ist ja ein häufiges Thema gewesen in deinem Podcast. Die Bank und die Bushaltestelle hast du wahrscheinlich genannt, weil da wurde in Teenagerzeiten hast du da gesessen und abgehangen.
Ja, exakt, genau.
Gab es da so eine feste Bank, auf der man immer gesessen hat?
Es gibt vor dem Gemeindebüro in Westdorf gibt es immer noch einen richtig großen Baum mit so einer Bankreihe drumherum. Das war so ein Treffpunkt im Ort. Da um die Ecke gab es dann auch die Freiwillige Feuerwehr und zwischenzeitlich auch mal so ein Jugendtreff. Und die Bushaltestelle, die war eher oben auf dem Hügel. Da, wo eigentlich so die Überlandstraße lang führt, weil Westdorf halt in dieses Tal so ein bisschen reingebaut ist, mehr oder weniger. Genau, und das waren so die beiden Treffpunkte. Und man hat entweder ist man zu den Bänken gegangen oder man ist zur Bushaltestelle gegangen. So Hybridformen gab es eigentlich nicht so viel, hatte ich das Gefühl. Und so richtig viel Kontakt gab es da irgendwie auch nicht so richtig.
Waren da unterschiedliche Jugendgruppen quasi?
Ja, in meiner Erinnerung und Wahrnehmung, also das haben Leute wahrscheinlich anders auf dem Schirm, in meiner Erinnerung war das damals so, dass an den Bänken war vor allen Dingen die Jugend aus Westdorf und an der Bushaltestelle waren auch welche mehr so aus anderen Orten.
Mhm. Ja. Aufmerksame ZuhörerInnen deines Podcasts wissen natürlich, dass du mit der Feuerwehr nichts anfangen konntest und auf keinen Fall bei der Jugendfeuerwehr warst. Mhm. Das hast du nämlich schon gesagt.
Das stimmt.
Aber über diesen Jugendtreff habe ich noch nichts gehört. Hast du da rumgehangen in deiner Jugend?
Ein bisschen, aber nicht so richtig tatsächlich. Also, nee. Mal so ein Jahr oder so. Ich weiß noch, wir hatten mal überlegt, ob wir dem Ganzen irgendwie einen Namen geben können. Und eine Person hatte vorgeschlagen, dass das Second Home heißt. Und ich glaube, es war allerdings eigentlich nur so ein behilfsmäßiger Container, der irgendwie so hochgezogen wurde. Und wurde von einer Ehrenamtlerin mitgestaltet, die wir alle sehr mochten. Die dann so ein Bezugspunkt für uns war. Und was wir da gemacht haben, wir haben vor allem richtig viel geraucht einfach die ganze Zeit.
Ja. Du warst damals noch nicht geoutet, ne?
Nee.
War dein inneres Coming-out zu dem Zeitpunkt schon abgeschlossen?
Nee, abgeschlossen war das noch nicht. Ich glaube, mein inneres Coming-out ging eigentlich so los mit 16 oder 17. Damals habe ich das natürlich nicht so benannt, deswegen kann ich es nicht so genau beziffern. Und versuche das jetzt so in Retrospektive halt irgendwie zu datieren. Damals so, ich glaube, mein inneres Coming-out abgeschlossen war eigentlich mit so 20, würde ich sagen, ja.
In einer Folge mit Tabea hast du einmal gesagt, dass du dein inneres Coming-out verschleppt hast, so hast du das genannt, und hast gesagt, so ein Coming-out geht besser, wenn man ein akzeptierendes Umfeld hat. Mhm. War das Umfeld in Westdorf ein schweres Umfeld?
Ich weiß nicht, ob ich es schwer nennen würde. Ich würde das vielleicht nicht so beurteilen, aber mir haben konkrete Anlässe oder gefehlt oder Einstellungen, bei denen ich gedacht hätte, ja, es ist cool, dass sich hier jemand outet. Mhm. Ich weiß noch, es ist mein schwules Pärchen zu uns in die Nachbarschaft gezogen. Die waren dann so Talk of the Town tatsächlich.
Aber das hatten wir bei uns im Dorf auch.
Ja, inklusive Leute aus der Nachbarschaft, die dann sowas gesagt haben, wie jetzt kann man sich ja in seinem eigenen Garten gar nicht mehr bücken und so eine homophobe Scheiße einfach.
Sachen wieder gegeben.
Ja, wo ich mir auch gedacht habe, eigentlich, also im Nachhinein denke ich mir so, ja, you're not so attractive, also keine Sorge. du kannst dich so viel in deinem Garten bücken, wie du möchtest, da wird niemand nachkrähen, keine Sorge. Genau, und das waren eher immer so einzelne Sachen, da ich das Gefühl habe, wenn über queeres Leben oder über Homosexualität gesprochen wurde, dann war das so negativ konnotiert. Es gab jetzt irgendwie keine krassen strukturellen Diskriminierungen, aber es gab jetzt irgendwie auch nicht, dass ich das Gefühl hatte, da wurde übelst viel gemacht, damit die Leute halt irgendwie ein sicheres, positives Umfeld haben, um sich zu outen. Also auch bei mir in der Schule damals nicht tatsächlich.
Es gab quasi keine positive Erwähnung von Role Models, die queer waren.
Nee, gar nicht.
Ja.
Und ich weiß noch, also damals in der Schule, das einzige Mal, dass wir irgendwie über Homosexualität gesprochen haben, war damals im Ethikunterricht. Und du kannst ja ausmalen, zu welchem Thema wir über Homosexualität gesprochen haben.
Kann ich das ausmalen?
Ja. Ich weiß nicht, das ist jetzt die Frage.
Ich überlege, ob wir in meinem Ethikunterricht über Homosexualität gesprochen haben. Ich habe auf jeden Fall über Homosexualität gesprochen. zu welchem Thema habt ihr über Sexualität generell gesprochen? Über Ehe oder so?
Nee.
Über Sünden?
Nee, naja, so ein bisschen. Ich komme aus dem atheistischen Osten. Wir haben ja, also ich hatte ja keinen Religionsunterricht, deswegen habe ich nicht über Sünde gesprochen. Okay. Aber das einzige Mal, dass das thematisiert wurde, war im Kontext von HIV und AIDS.
Das wurde im Ethikunterricht besprochen.
Das wurde damals im Ethikunterricht besprochen, ja.
Ah, spannend. Wir hatten HIV und AIDS natürlich im Bio-Unterricht in der 8. Klasse. Und ich weiß, mein Lehrer hat mir ein Referatsthema gegeben, AIDS, und hat gesagt, ich soll ganz kritisch reingucken. Und hat mir dann so verschwörungstheoretische Sachen
zur AIDS-Verschwörung genannt. Oh nein, wie schlimm.
Ja.
Also aber das, genau, also ich würde jetzt sagen, das Umfeld war nicht sonderlich schwierig, aber es hat mir auch keine Anlässe gegeben, anderweitig was zu glauben. Mhm.
Denn das Umfeld, ich habe mich gefragt, ob Westdorf die richtige Bezeichnung war oder ob ich besser Aschersleben gesagt hätte, weil Westdorf ist irgendwann, während du klein warst, eingemeindet worden in Aschersleben, oder?
Ja, genau, wir hatten eine Ortsbürgermeisterin, die hat das ehrenamtlich gemacht, hat sich ganz lange dagegen gewehrt, dass Westdorf eingemeindet wird. Und Rumor has it, dass sie dann irgendwann eingeknickt ist und gesagt hat, aber nur, wenn wir endlich einen Fahrradweg kriegen nach Aschersleben. Ich glaube, auf den Fahrradweg warten heute bis alle noch, aber Westdorf ist jetzt offiziell ein Ortsteil von Aschersleben. Aber sie war so ein bisschen wie, also es war ein bisschen wie so ein gallisches Dorf bei Asterix und Obelix zwischenzeitlich.
Und wenn Leute fragen, wo bist du aufgewachsen, ist das für dich Aschersleben dann oder ist das Westdorf?
Also der Einfachheit halber sage ich meistens Aschersleben.
Weil das doch mehr Leute kennen.
Genau, oder? Das sind 25.000 Leute, die da wohnen, das ist ein bisschen größer. Oft sagen Leute dann, in Oschersleben. Und dann so, nee, Oschersleben ist nochmal was anderes. Aber Oschersleben kennen die Leute, weil da so ein Racing-Ring ist. Ich sage meistens Aschersleben, wenn du mich so fragst, glaube ich, gibt es tatsächlich aber auch nochmal einen Unterschied von, wann habe ich mehr Zeit in Westdorf verbracht und wann habe ich mehr Zeit in Aschersleben verbracht. Und ich glaube, mit so 14, 15 ist das, glaube ich, passiert, dass ich irgendwie mehr Freizeit in Aschersleben verbracht habe, weil ich da coolere Leute und coolere Strukturen gefunden habe. Und ich das Gefühl hatte, da finde ich ein Umfeld, was mich eher akzeptiert, so wie ich bin.
Und dann hängst du quasi bei deinen FreundInnen mehr rum als zu Hause und deswegen fühlt sich dann Aschers Leben in der Zeit mehr zu Hause an?
Auch mit den Leuten von den Bänken habe ich dann nicht mehr so viel rumgehangen. Auch weil die in meiner Erinnerung irgendwie alle einmal kollektiv in die Freiwillige Feuerwehr eingetreten sind und ich gemerkt habe, so, ich will das aber nicht. So, also ich habe da nicht so Bock drauf. Ich habe mich damals zu der Zeit auch im Jugendrotkreuz in Aschersleben engagiert und das waren so, die ganzen Weirdos waren da. Das habe ich unfassbar genossen.
Spannend, ich frage mich, ob sich das so durchzieht, dass so, ich habe das öfter gehört, dass im Sanitätsdienst sich so Menschen finden, die sonst so ein bisschen am Rand von so Jugendgruppen stehen und da aber eigentlich immer die ganz sympathischen Leute rumhängen.
Gute Frage. Also ich fand es auf jeden Fall richtig geil und da konnten wir zum Beispiel so eigene Themen setzen und die Leute, mit denen ich da rumgegangen habe, ich mochte die unfassbar gerne und das war für mich ein großes Ding. Ich weiß, einer vom Jugendrotkreuz hat dann angefangen, mir Gitarre beizubringen. Das fand ich natürlich extrem gut.
Fandest du es gut oder fandest du den süß? Ich frage das gerade, weil Fabian so gelächelt hat, als er da über das Gitarre-Reden gesprochen hat.
Ich fand es gut, ich fand den nicht süß, aber ich fand es natürlich, also ich weiß noch, es war so ein Typ und der hatte so lange Haare und der hat so Gitarre gespielt und so und ich glaube, was ich damals einfach so mochte, war dieses so für Aschersleben nach Verhältnisse alternativen Lifestyle, den der so gemacht hat. Seine Schwester tatsächlich auch und die zweite Schwester von ihm auch. Genau, und ich glaube, ich mochte diese Familie einfach sehr, weil ich die als so, diese drei Geschwister als so sehr individualistische Menschen wahrgenommen habe. Und später habe ich mich dann auch bei der Lokalzeitung mit engagiert, bei der Mitteldeutschen Zeitung und vor allen Dingen da in der Q15 Jugendredaktion. Und da waren halt coole Leute, die ich das Gefühl hatte, damals hätte ich es, glaube ich, weltoffen genannt, weil so journalistisch berichten ja auch irgendwie heißt, auf Leute zuzugehen und offen zu sein für Themen und selber was auf die Beine stellen zu wollen. Dann habe ich mit denen viel rumgehangen. Und deswegen gab es da so einen Shift von, wann habe ich viel Zeit im Westdorf verbracht und wann habe ich viel Zeit in Aschersleben verbracht.
Und gab es in diesen Engagement-Kontexten, gab es da Berührungen mit Queerness?
Es gab eine Person, an die ich mich erinnere, die war, ich weiß gar nicht, ob die Person offen schwul war, aber es war mindestens ein offenes Geheimnis. Genau, die Person habe ich damals kennengelernt in so Engagement-Kontexten.
Aber die Person hat nicht dich angeguckt und dachte, Fabian, du könntest auch ein Fellow Queer sein. Ich nehme dich mal unter meine Fittiche und bin nett zu dir.
Nee, diesen Moment gab es nie. Aber es gab mal eine Person in dem Engagement-Kontext, die irgendwann stand die Person mir gegenüber und hat gemeint so, na Fabian, und wann kommt dein Coming-out? Und mein 15-jähriges Ich war so, was? Nein, ich bin nicht schwul. Wie kommst du darauf, dass ich schwul bin? Warum fragst du sowas? Und bin natürlich in so einen krassen Verteidigungsmodus gegangen, wo die Person natürlich dann, glaube ich, einfach wusste, dass sie mitten in Schwarze getroffen hat.
Mein Mund steht gerade offen, seitdem Fabian das gesagt hat, weil ich es so übergriffig finde und gleichzeitig, ich bin hin und her gerissen. Manchmal finde ich das auch...
Du kennst dich ja aus, du wurdest ja in der Zeitung geoutet.
Ich bin in der Zeitung geoutet worden, genau. Und heutzutage, also ich finde, Leute müssen immer selbst über ihr Coming-out entscheiden und gleichzeitig ist es auch manchmal ein spannender Push, wenn einen jemand liebevoll darauf anspricht.
Ja.
Aber es hat sich nicht so liebevoll angehört gerade.
Also in dem Moment nicht. Ich glaube, ich kann im Nachhinein da was Liebevolles drin erkennen, aber in dem Moment hat sich das einfach nur blöd angefühlt. Auch weil es dieses Gefühl einfach gab, und das ist ja eine Sache, die ich zum Beispiel bei diesen ganzen Geschichten, die ich gefunden habe, immer wieder mitgehört habe, dieses, ich hatte das große Glück, dann irgendwie in Aschersleben rumhängen zu können und so Kontexte zu finden, in denen es so Leute gab, die ähnlich getickt haben wie ich. Aber ich weiß noch, es gab irgendwann in meiner Jugend auch dieses Gefühl von, au Backe, das sind halt die Leute, mit denen musst du klarkommen. Wenn du mit denen nicht klarkommst, dann bist du halt ganz alleine im Ort. Und ich wollte natürlich niemanden einen Anlass irgendwie dafür geben, mich anders oder weird zu finden oder halt mich als queer zu labeln. So, das, damals war das nicht drin. Und auch, weil ich einfach selber noch nicht so ganz wusste, schwul sein. Was heißt das denn eigentlich? Und was bedeutet das denn so genau?
Ja, das ist mir beim Hören von vorherigen Folgen aufgefallen. Da hast du auch einmal gesagt, es gab, es war dir nie egal, was die anderen Jugendlichen über dich dachten und deswegen ja, wäre ein Coming-out oder sowas in dem Umfeld gar nicht möglich gewesen.
Ja.
Was ja schon heißt, dass das so empfinden werden kann, als wäre da kein Platz für dich.
Ja, Also es hat sich ein bisschen angefühlt, wie das ja auch eine Erkenntnis, die ich irgendwie hatte, als müsste ich mich entgegen meiner Umgebung entwickeln und nicht mit meiner. Nee, genau. Also es hat sich. Nach außen hin habe ich mich, glaube ich, mit meiner Umgebung entwickelt, aber nach innerlich habe ich mir gedacht, so, ich entwickle mich eigentlich gerade entgegen meiner Umgebung, weil ich mich immer weiter davon entfremdet habe und mir immer weiter gedacht habe, so, das nicht und wo sind die denn eigentlich alle? Und es wurde dann später schwierig, als ich dann so in einem späteren Teenager-Alter war und so verliebt sein und Beziehungen und Sexualität für alle Leute, ich das Gefühl hatte, das geht ihnen so locker vom Ärmel und ich merke, nee, für mich geht das nicht easy, sondern für mich ist das voll das große Ding. Und ich weiß nicht, was ich machen soll, außer dieses Spiel mitzuspielen und Hand aufs Herz, Leute einfach richtig krass zu anzulügen in dem Moment auch und ich glaube auch richtig krass zu verletzen.
Du meinst, dich anzulügen, andere anzulügen?
Auch andere anzulügen. Zum Beispiel Mädchen, mit denen ich damals zusammen war.
Weil du den Druck gespürt hast, konform zu sein und deswegen auch so heterosexuelle Beziehungen versucht hast und das aber gar nicht deins war.
Voll, genau.
Ja. Das Anlügen, das hört sich gerade so, das hört sich so stark negativ an und dabei denke ich mir, es hört sich auch nach einer Überlebensstrategie an. Mhm. Und vielleicht muss man aber genau das aushalten, dass es schwierig für andere ist, aber auch gleichzeitig eine Strategie war.
Ist es. Also, womit wir Glück hatten, finde ich, in so Westdorf und Aschesleben, wir hatten relativ wenig Nazis für so ostdeutsche Landstriche Anfang der 2000er. Das fand ich richtig gut. Was nicht heißt, dass wir nicht übelste Atzen hatten, die halt zum Beispiel, ich weiß noch, meine Friends und mich mit Schnapsflaschen beschmissen haben auf dem Osterfeuer.
Wow, ja.
Genau, die halt blöde Sprüche gemacht haben, die einmal, ich weiß noch, da bin ich mit einer Freundin von mir durch die Stadt gegangen, einmal ist jemand aus dem Auto gestiegen und hat mich dann geschubst und hat mir Schläge angedroht, einfach nur, weil die Person das auf mich abgesehen hatte und ich glaube, weil ich einfach nicht so super konform rüberkam mit der Art und Weise, wie ich mich damals gekleidet und wie ich mich damals gegeben habe. Die Person ist aus dem Auto ausgestiegen und hat angefangen, mich zu schubsen und hat angefangen, mich zu beleidigen und mir Gewalt anzudrohen.
Das sind schon einschneidende Momente als Jugendlicher.
Voll.
Und die erleben auch nicht alle Jugendlichen so.
Nee.
Ich habe noch eine ganz andere Frage zu Aschers Leben, weil ich bin darüber gestolpert.
Ja.
Bevor wir wieder zu den ernsten Themen kommen. Ich fand über Aschers Leben, erstaunlicherweise ist das scheinbar so eine Mittelalterstadt, aber da will ich nicht drüber sprechen heute, weil ich es nicht so relevant finde für unsere Sache heute. Aber mir ist aufgefallen, es gibt ein Wort für Aschers Lebender Menschen.
Die Möhrenköppe.
Die Möhrenköppe. Ja. Ist das noch ein Ding heutzutage?
Das kann ich dir nicht so genau sagen. Damals im Heimat- und Sachkundeunterricht wurde uns das immer beigebracht, zusammen mit allen Sagen aus dem Harz und so ein bisschen diese ganze Hexensache und alles drum und dran, fand ich eigentlich immer ganz cute. Möhrenköppe deshalb, weil in Aschersleben früher mal ganz, 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 ganz viele Möhren angebaut wurden.
Mhm.
Weil Aschersleben wohl ziemlich gute Bedingungen hat für so Landwirtschaft. Also es sind noch so Ausläufer von der Magdeburger Börde und meistens regnen sich die Regenwolken im Harz ab und Aschersleben kriegt deswegen ziemlich viel Sonne.
Oh,
deswegen ist Aschersleben ziemlich famous für Landwirtschaft, vor allen Dingen für so Kräuter- und Samenhandel tatsächlich sehr viel.
Ich habe im Internet die weniger nette Beschreibung gelesen, wie es zu Möhrenköppen kommt.
Ich bin so gespannt.
Ja, und zwar um die fehlende Schlauheit der EinwohnerInnen von Aschersleben, um das zu kompensieren, sollten die Leute sehr viele Möhren essen, weil Möhren angedichtet wurde, dass das die Intelligenz steigert.
Wirklich?
Ja.
Witzig, habe ich noch nie gehört.
Ich fand es einen sehr witzigen Fact.
Es ist auf jeden Fall ein witziger Fact.
Wir waren gerade bei deiner Jugend und dass das Umfeld so schwer war. Und du hast gesagt, dein inneres Coming-out ging bis so 20. Das ist auch die Zeit, als du Aschersleben verlassen hast.
Mit 18 habe ich Aschersleben verlassen, ja, tatsächlich.
Nach ziemlich weit um die Welt, oder?
Ja, genau. Ich bin damals, ich wurde ausgemustert. Ich habe auch ein bisschen gemogelt.
Hast du gesagt, dass du schwul bist?
Nein, habe ich nicht gesagt. Okay. Ich glaube, das ist mittlerweile kein Ausmusterungsgrund mehr.
Nee, wäre es nicht gewesen mehr.
Nee. Aber ich wurde ausgemustert tatsächlich. Hip, hip, hurra, wie so gut wie alle Jungs in meinem Jahrgang. Und habe damals mir gedacht, geil, ich würde gerne so nach Australien und Neuseeland. Und damals habe ich mir, glaube ich, gedacht, möglichst weit weg einfach nur. Ich kann gar nicht begründen, warum, aber ich wollte möglichst viel Kilometer, Kontinente, Wasser zwischen mich und diesen Ort bringen. Ich glaube, auch weil ich einfach so viele Wechsel durchgemacht habe von so Freundeskreisen und Kontexten und Menschen sind gekommen und Menschen sind gegangen. Und ich glaube, ich wollte da einmal so einen ganz klaren Cut haben.
Das ist ein sehr radikaler Cut, ein paar tausend Kilometer weit weg zu gehen.
Ich habe es tatsächlich noch radikaler gemacht. Ich weiß das nämlich noch, dass ich damals, bevor ich gefahren bin, in der Feuerschale bei uns auf der Terrasse meine Tagebücher verbrannt habe, weil ich die nicht mitnehmen wollte und weil ich aber ganz große Angst hatte, dass die jemand findet.
Das ist ja sehr ein theatralischer Moment, seine Tagebücher zu verbrennen.
Also das meine ich mit so Tabula Rasa in dem Moment. Damit hat sich das total befreiend angefühlt. Heutzutage finde ich es richtig schade, weil ich natürlich gerne lesen würde, was war ich da für eine Person und welchen Weg habe ich mittlerweile so eingeschlagen.
Du hattest Angst, dass die jemand findet
und
dann auch liest.
Ja, genau.
Ja. Hätten da Sachen über Schwulsein drin gestanden?
Das kann ich dir nicht mehr beantworten. Also ich glaube, was da auf jeden Fall drin gestanden hätte, wären Sachen über Depressivsein, eine extreme Trauer und Einsamkeit mit mir rumtragen. Ich glaube auch so Slightly-Gedanken an Suizid, die immer nur Slightly waren, weil ich gemerkt habe, so, ey, wenn ich 18 bin, kann ich abhauen.
Ja.
Ich habe das große Glück, dass ich aus einer Mittelstandsfamilie komme, wo Geld ziemlich viel möglich gemacht hat, unter anderem mich darin zu unterstützen, nach Australien und Neuseeland zu fliegen.
Ja.
Wo ich sehr viel gearbeitet habe und wo ich sehr viele Männer geküsst habe.
Ja, das ist, das wollte ich nämlich fragen. Ich weiß, ich bin direkt nach der Schule auch weggegangen. Ich musste auch sofort weg aus dem Dorf.
Viele meistens so.
Genau, und für mich war es natürlich Berlin, die Heilsstadt des queeren Lebens. Ich wollte endlich mich ausleben. Genau, und ich habe mich gefragt, ob du dann auch so im Flugzeug gesessen hast nach Australien und dachtest, das Erste, was ich mache, ist, ich gehe dann in einen Gay-Club.
Nee, gar nicht. Das Erste, was ich gemacht habe, war, mich wieder rein zu pressuren und mich zu versuchen, in eine Frau zu verlieben.
In Australien noch?
Ja, ja, eine Person, mit der ich damals angereist bin und mit der ich auch zusammen gewohnt habe damals. Und da hatte ich aber so ein Secret-Doppel-Life. Ich weiß noch, ich habe mich damals in einen Typen verliebt. Unsterblich. Ich werde keine Namen nennen. Aber ich war ganz, 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 ganz doll in den verknallt und habe mich dann mit dem so getroffen und so Dates gehabt. Und irgendwann habe ich ihm das erzählt, dass ich mich so krass in ihn verknallt habe. Und er hat gemeint, so, er kann sich das gar nicht vorstellen, weil sein Leben ist gerade so im Umbruch und wir sind ja so auf Reisen eigentlich. Ich bin relativ wenig gereist im Vergleich zu den anderen, weil ich erst mal ein halbes Jahr gearbeitet habe.
Ich merke schon, es hat kein gutes Ende, die Liebesstory.
Nein, ich habe ihn dann irgendwann, also... Das war noch in Sydney und irgendwann gegen Ende meiner Reise habe ich ihn dann in Perth an der Westküste von Australien wieder getroffen und habe gesagt so, ey, ich würde dich wirklich gerne küssen und was ist denn hier eigentlich los und ich finde dich so toll und er hat mir voll den Korb gegeben.
Oh.
Und ich weiß noch, ich saß dann da in der S-Bahn und habe so angefangen zu heulen und habe gedacht, die würde jetzt mal losfahren und dann hat aber der Zugführer gesagt, die Abfahrt verzögert sich noch um 5 Minuten wegen irgendwas. Und ich weiß noch, ich saß denn da 5 Minuten und die Person stand draußen vor der Scheibe von dieser S-Bahn und ich saß da und habe versucht, nicht zu heulen. Heutzutage würde ich sagen, Bobby, du musst jetzt gehen. So,
also ja.
Was soll das hier? Du musst einfach gehen, damit ich heulen kann. Damals habe ich einfach 5 Minuten, ich weiß es noch ganz doll, 5 Minuten ausgehalten, während er da stand. Und als die S-Bahn dann losgefahren hat, hat er mir dann noch so gewunken, so ganz zaghaft.
Während du eigentlich ausbrechen wolltest in Tränen.
Genau. Und nachdem er dann aus meinem Sichtfeld war, ist es mir wie ein Sturzbach aus dem Gesicht gelaufen. Genau. Ich hatte auch das erste Mal Sex in Australien, das war auch richtig aufregend. Und das Verschleppending, was da passiert ist, ist, weil ich gemerkt habe, all die Erfahrungen, die ich damals gemacht habe und all diese Identitätsprozesse, die damals abgelaufen sind, als ich dann wieder zurück in Westdorf war, habe ich gemerkt, krass, ich kann die gar nicht mitnehmen in mein, in Anführungsstrichen, altes Leben. Und das war ganz, also das war ganz schmerzhaft damals. Und ich kann gar nicht mal genau sagen, warum.
Also damit ich das verstehe, die neuen Erfahrungen, die du gemacht hast und vielleicht auch ein Teil von einer Persönlichkeitsänderung, die kannst du nicht mitnehmen.
Voll, ja.
Ist das bis heute so?
Nee, mittlerweile nicht mehr.
Es gab irgendwann eine Änderung.
Ja, also mein äußeres Coming-out fing dann tatsächlich an mit 23, als ich dann nach mehreren Umwegen und abgebrochenen Studienversuchen in Berlin gelandet bin.
Ja.
Wo wir uns dann ja auch kennengelernt haben.
Wo wir uns kennengelernt haben, ja. Ich erinnere mich.
Genau, und mit 23 habe ich mich in einen Typen verliebt, richtig krass, unsterblich, und habe den dann mit auf eine Silvesterparty genommen, habe mir all meinen Mut zusammengenommen, habe damals zu meinem Freund Adrian gesagt, Adrian, kann ich auf deine Silvesterparty jemanden mitbringen? Und Adrian meinte so, na klar. Und habe ich gesagt, auch wenn das ein Typ ist, und Adrian gesagt, na klar. Und ab dem Moment, weiß ich noch, war es mir zu anstrengend, irgendwie eine Liste zu führen von so... Wer weiß das jetzt und wer weiß das nicht? Mir ist später aufgefallen, dass ich die Station meines Lebens, also mein Coming Out, mein Äußeres, ist in den Stationen meines Lebens rückwärts verlaufen. Es waren erst die Leute in Berlin, dann meine Friends aus Osnabrück, wo ich ein halbes Jahr studiert habe, dann meine Friends aus Bremen, wo ich meinen Bachelor gemacht habe, dann meine Friends aus Jugendtagen und ganz zum Schluss meine Eltern. Und das ist ganz spannend, weil ich festgestellt habe, ich habe das komplett rückläufig gemacht.
Glaubst du, du hast dir das damals so vorgenommen oder war das keine ganz bewusste Sache?
Ich glaube, das war keine ganz bewusste Sache. Also in Berlin, wie gesagt, war das aus pragmatischen Gründen. Und ich glaube dann, was mein Kopf unbewusst gemacht hat, war mir eine Trittfestigkeit aufbauen und dann immer so einen Ausfallschritt zu machen, um zu schauen, ob der Boden außerhalb dieser Trittfestigkeit auch schon sicher ist zu betreten.
Ja, ich erinnere mich, ich weiß, die ersten Coming-out-Prozesse bei mir waren auch, ich bin das ganz aufgeregt vorher und dann ist jedes Gespräch auch so ein wichtiges Gespräch halt und irgendwann hatte ich aber auch keine Lust mehr auf dieses Setting, sondern wollte, dass das eine natürliche Sache in Anführungszeichen ist, also einfach eine beiläufige Sache und nicht mehr diese bewussten Coming-out-Prozesse, was meistens gut ging, außer natürlich... Wenn man dann so, ich glaube, so wichtige Sachen nochmal hat, wie die Eltern oder so, dann ist nochmal was Besonderes.
Ne? Ja, voll. Und das Spannende war auch tatsächlich, also ich erinnere mich an Leute aus meinem, die Reaktionen waren unterschiedlich und ich glaube, am meisten zu strugglen hatte ich tatsächlich mit den, ich muss es einfach so sagen, mit den Leuten aus meiner Jugend.
Den Leuten aus deinem Dorf.
Genau, weil ich mich immer gefragt habe, so, ich habe ihnen nicht zugetraut, dass sie mit einem Coming-out cool umgehen können. Ich glaube, damals nicht und auch als ich mich bei ihnen geoutet habe. Das mag extrem unfair sein, aber das war damals mein Sicherheitsbedürfnis.
Ja.
Es hat niemand super negativ reagiert, aber es gab schon Aufklärungsarbeit, die ich damit leisten musste.
Du hast quasi die nervigen Fragen bekommen, die man bekommen kann, wenn man ein Outing hat.
Genau, ich erinnere mich an eine Sache, die hat mich sehr verletzt. Da hat eine Person, mit der, die auch in meiner Klasse war, in der Oberstufe, die hat gesagt, warum hast du das denn damals noch nicht gesagt, als wir zusammen zur Schule gegangen sind? Hast du mir damals nicht vertraut?
Da war so eine Anklage drin, eine Enttäuschung. Ich bin doch ein guter Freund gewesen.
Genau, und ich habe dieses Gespräch geführt und habe ihr dann so den Kopf gestreichelt und habe dann im Nachhinein gemerkt, so... Krass, du hast diesen Moment des Coming-outs komplett auf dich bezogen. Und das fand ich nicht cool.
Eigentlich also, hätte dir der Kopf gestreichelt werden sollen.
Genau. Und das fand ich, also das ist mir da zum Beispiel auch mal passiert. Und Leute, die sowas gesagt haben wie, für mich ändert sich dadurch nichts. Und ich gemerkt habe, das finde ich aus politischen Gründen schwierig, wenn Leute das sagen. Weil ich ihnen ja sage, ich gehöre zu einer gesellschaftlichen Gruppe, die in der Öffentlichkeit aufs Maul bekommt. So. Gehört zu einer Gruppe, die systematisch Gewalt ausgesetzt ist. Ich will, dass du das auf dem Schirm hast. So.
Wie ist das, wenn du heutzutage FreundInnen von früher triffst und du ja jetzt eine sehr oute Person bist?
Sehr, ja.
Genau. Hast du das Gefühl, dass Queerness manchmal noch zwischen euch steht oder einen Abstand macht?
Nein.
Was hat sich geändert?
ganz ehrlich, ich glaube, mein Vertrauen in die Leute hat sich verändert. Hm. Ich glaube, ich hatte eine große Skepsis aufgrund vieler Erfahrungen, die ich damals gemacht habe. Ich wurde zu Schulzeiten ja auch mal gemobbt von Leuten. Es wurden Gerüchte über mich verbreitet. Ja. Es haben mir Leute Freundschaften gekündigt. Und also es war wirklich schwer, wenn so Leute, von denen du denkst, dass die deine Freunde sind, so anfangen, Gerüchte über dich zu streuen und zu sagen, hey, Fabian betatscht euch in der Umkleide und so, was natürlich nie passiert ist.
Krass, das sind richtig krasse Gerüchte. Ich kenne so Gerüchte auch, die wurden auch über mich verbreitet. Und das macht was mit dir, weil dir wird so ein Boden unter den Füßen weggezogen. Voll.
Und Gerüchte sind ja unkontrollierbar.
Ja.
Also du kannst halt über den drüber stehen und deine Version der Geschichte immer auf Kette haben. Aber die sind halt unkontrollierbar. Und das haben Leute damals gemacht. Mhm. Und ich glaube, ich habe damals diese Skepsis, die ich bekommen habe, weil das eine sehr schwierige Zeit für mich war, als diese Gerüchte über mich verbreitet wurden, habe ich übertragen auf alle Freundinnenschaften, die ich damals geschlossen habe. Mhm. Und da bin ich lieb und gnädig mit mir, weil ich mir denke, ich wusste es damals halt einfach nicht besser. So, ich habe halt das gemacht, um mein zitterndes Herz irgendwie zu schützen. Und tatsächlich hat mein Herz einfach gewartet, bis ich sagen konnte, ich gehe jetzt mal raus in die Welt und kann selber steuern, kann sehr selektiv sein damit, wie sehr ich den Kontakt zu diesem Ort und zu diesen Menschen haben möchte. Um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, ich habe den Leuten angefangen, mehr zu vertrauen, weil ich gemerkt habe, ach krass, nicht nur ich habe mich weiterentwickelt, sondern die haben sich natürlich auch weiterentwickelt. Und manchmal war ich in meinem Kopf einfach sehr unfair zu ihnen.
Ich finde das, richtig klar. Ich meine, über all die Homophobie, die man erlebt, oder allein die Anspannung, weil was könnte alles sein? Als Teenager nimmt man sich dann natürlich irgendwelche Maßnahmen vor, irgendwelche Strategien, um da irgendwie zu überleben. Und vorsichtig zu sein, nicht zu vertrauen, kann eine dieser Strategien sein. Und die ist richtig schwer wieder anzupassen, wenn man älter ist und merkt, dass Leute einem gerade nichts mehr können, weil man woanders lebt oder ja, weil man eine erwachsene Person ist, ja, sie einem nichts mehr können.
Wenn man Kontexte gefunden hat, in denen man bedingungslos gemocht und geliebt wird.
Ja. So. In einer Folge, das ist eine der frühen Folgen, sprichst du mit Bernd?
Ja.
Dein Herz geht auf, wenn
ich sage, Bernd ist ja so, also ich habe ja schon öfter mit Bernd zusammengearbeitet und ich bin immer krass in Ehrfurcht vor ihm. Aber du wolltest mich eigentlich was fragen, aber es ist so, ja, mein Gesicht fängt an zu leuchten, wenn du Bernd erwähnst.
Genau. Ihr habt über viele Dinge gesprochen, aber auch natürlich über ein Coming-out. Und bei Bernd war das zu einer anderen Zeit. Der ist, glaube ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich würde sagen, in den 50ern geboren, oder?
1945
geboren. Ist eine andere Zeit. Und da habt ihr darüber gesprochen, wie entwickeln sich Sachen so in Familien. Und da ging es darum, dass es in Familie schwierig ist, wenn man keine Sprachlichkeit für Dinge findet. Mhm, also nicht mehr über was sprechen kann. Und du hast gerade gesagt, deine Familie war als letztes dran. Mhm. Und ich frage mich, wie das ist mit der Sprachlichkeit über Queerness in deiner Familie. Ist das was, was du aufgebaut hast dort? Was so mit der Zeit kam?
Da ist nicht so ein großes Thema zwischen uns. Hm.
Du meinst, da ist nicht so ein großes Thema zwischen euch, ihr sprecht da nicht so viel drüber.
Genau. Ich glaube, der Common Ground ist tatsächlich sehr deskriptiv zu sein. Meine Mama fragt mich ab und an zum Beispiel, ob ich gerade einen Partner habe. Mhm. So. Und als ich mich damals bei meinen Eltern geoutet habe, habe ich das gemacht, als ich gerade einen Freund hatte. Und dann gesagt habe so, hey, ich muss euch noch was sagen. Ich bin wirklich krass verliebt in diesen Typen. Den Namen werdet ihr jetzt öfter hören. Ich weiß noch, mein Papa war da ziemlich süß, der hat dann reagiert und gemeint so, aha, und was ist das so für einer? Und ich sag so, na, und der macht so dies und das. Und der kommt aus München. Mein Papa so, ein Bayer? Na, das musst du jetzt wirklich selber wissen. Und fand das eine, tatsächlich eine ziemlich cute Reaktion von ihm so.
Ja.
Ich habe damals an den Reaktionen gemerkt, ich habe dir natürlich nichts erzählt, was sie nicht schon wussten. Mhm. So, für mich war es ein riesengroßer Schritt. Aber ich habe das auf, also ich glaube, bei uns ist die, bewegt sich die Sprachlichkeit vor allen Dingen auf einer sehr deskriptiven Ebene. Wir reden nicht so über, also noch nicht, es kann ja auch sein, dass das noch passiert. Wir reden nicht so drüber, was heißt eigentlich queer. Mhm. Wir reden nicht so drüber, wie ich mit anderen Leuten zum Beispiel über queere Politik rede.
Ja.
Oder was so mit Subkulturen passiert und allem drum und dran. Genau.
Aber
ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein Übungsprozess auch zwischen uns.
Ah. So, das gemeinsame Worte finden dafür müsst ihr beide lernen.
Ja,
voll. Ja. Und du hast aber gesagt, also wenn ich so raushöre, zu sagen, ich habe einen Freund, das geht ohne Probleme. Wie ist das mit so, wie ist das mit so Thematiken, zum Beispiel der Unsicherheit früher mit der Umgebung, mit den anderen Jugendlichen und deiner Queerness? Ist das ein Thema, worüber ihr reden könnt?
Ich weiß nicht, ob wir es können. Im Moment tun wir es nicht.
Ja.
Auch weil ich glaube, dass wir noch andere Baustellen zu beackern haben.
Ja. Es wäre jetzt spannend, wenn Fabians Eltern diesen Podcast hören, dann wisst ihr, was für Themen jetzt anstehen könnten. Ich lache kurz.
Ja, das ist okay.
Du guckst verlegen.
Ich gucke verlegen.
Fabian, in...
Kann ich dazu noch ganz kurz was sagen?
Ja.
Ich finde auf jeden Fall, dass die damit cooler umgegangen sind, als ich gedacht habe. Aber ich finde, das Coming Out bei den Eltern ist ja auch einfach ein Major Ding. So.
Wie waren deine schlimmsten Vorstellungen, was passiert?
Das weiß ich gar nicht.
Aber du dachtest auf jeden Fall, es wird schwierig.
Ich hatte vor allen Dingen Angst, dass es so awkward wird oder dass wir in unserer Beziehung so einen Schritt zurückgehen.
Ja.
Und da kann ich voller Überzeugung sagen, dass das nicht passiert ist.
Das ist eigentlich schön, das sagen zu können.
Ja, oder? Das ist wirklich schön, genau. Deswegen war es mir wichtig, das nochmal kurz zu betonen.
Ich fand lange Zeit queere Themen mit meiner Mutter richtig schwer, aber ich weiß, seitdem ich offener bin darüber und das problemloser erzähle und auch meiner Mama sage, was ich blöd finde oder nicht, je nachdem, wie sie reagiert, verbessert das unsere Beziehung darüber, weil es auch ein gemeinsamer Lernprozess ist. Queerness ist für sie ja auch gar kein Thema gewesen. Und natürlich muss sie auch erst ganz viel lernen. Und wo sie soll sie das machen, wenn nicht in der Auseinandersetzung mit mir?
Das stimmt. Ja.
Wobei ich weiß, dass sie sich mein Buch ausgeliehen hat in der Bibliothek.
Zu Queerness?
Zu Queerness, ja, als ich mich geoutet habe.
Das finde ich extrem süß.
Es ist süß, ne?
Ja, voll.
Vielleicht machen unsere Eltern doch auch cute Dinge.
Ich glaube schon. Es ist, glaube ich, manchmal schwer, dann eine Brille aufzusetzen und da auch eine Love Language drin zu erkennen. Aber ich glaube, die machen schon was. Und ich glaube, manchmal machen sie mehr, als uns so bewusst ist, weil viel auch hinter den Kulissen passiert. Und deine Mutter wohnt im Hunsrück, meine Eltern wohnen am Rand vom Harz. Das ist jetzt auch eine Distanz so, ne?
Auf jeden Fall.
But here we are. Wir sind jetzt irgendwie so Mitte 30 und stolze Gays und haben ein Verhältnis zu unseren Eltern. Das ist doch gut.
Das ist sehr gut.
Wir werden damit keine Protagonisten in einem Falk-Richter-Stück. Aber das ist auch okay.
Für diejenigen, die sich fragen, was war das für ein Kommentar? Falk Richter ist so ein Theatermensch aus Berlin, der Stücke über Männlichkeit und Sexualität und Einsamkeit macht. Es ist gehypt, es ist so lala.
Jetzt stimmt's.
Fabian, ich möchte gleich mit dir auf diesen Podcast schauen. Mhm. Und vorher habe ich eine letzte Frage, glaube ich, noch zu diesem...
Ich habe keine Eile und bin noch bereit für Überlänge.
Wir können heute Überlänge machen.
It's my podcast. Also.
Wow, okay. Dann packe ich aus. ich habe mich gefragt, weil du in einer Folge mit Tabea warst, glaube ich, auch über Umfelder gesprochen hast, wo du das Gefühl hast, um ein Coming-out zu haben, um ein gutes queeres Leben zu haben, muss man ein akzeptables Umfeld haben. Mhm. Und ich habe mich gefragt, hast du dir das quasi dann selbst woanders gebaut?
Also, ich habe ganz lange so ein Doppelleben geführt, weiß ich noch. Ich habe so, war ganz lange ungeoutet und habe so ganz heimlich immer so Typen getroffen. Einmal weiß ich noch, und da hatte ich so, da war ich in einen Typen in Bremen ganz dolle verknallt, so richtig, richtig, richtig krass. Der war Flugschüler, das fand ich natürlich unfassbar hot.
Genau. Mit so Uniform?
Ja, genau. Die Vorstellung, irgendwann in seine Propellermaschine zu steigen und mit ihm in den Sonnenuntergang zu fliegen, fand ich natürlich hot as fuck.
Ja.
Außerdem hat er guten Sex gemacht. Das muss man, dazu sagen. Mit dem hatte ich mal ein Date und bin dann meinen Friends aus der Uni begegnet in der Öffentlichkeit. Und mein Herz hat so ganz doll geschlagen, das weiß ich nicht.
Weil da die zwei Welten aufeinander geprallt sind.
Ja, genau. Ich habe versucht, die wirklich ganz penibel auseinanderzuhalten. Ich glaube, so ein krasser Gamechanger für mich war auf jeden Fall auch die Leute, die ich in Berlin kennengelernt habe. Und da nochmal drüber nachzudenken, dass man sich ja Familie auch wählen kann.
Mhm.
Und ich wüsste aus dem Stegreif drei queere Leute, auf die ich mich immer verlassen könnte, die im Zweifelsfall mir immer zur Seite stehen würden. Vielleicht nicht immer in der Art und Weise, wie ich es antizipiere. Vielleicht manchmal auch unbequem. Und manchmal fällt es mir auch nicht so leicht, ihr Wohlwollen in den Handlungen mir gegenüber zu erkennen. Aber ich bin ja ein sehr loyaler Mensch und merke, dass das so Menschen sind, wo ich sagen würde, dass da ja ein selbstgewählter Familienbegriff da ja auf jeden Fall mit einschwingt.
Und in Familien kriegt man nicht immer die Hilfe, die man will, aber manchmal die Hilfe, die man braucht, auch wenn die anders aussieht.
Genau. Und wenn man an der Tür klingelt, kriegt man vielleicht trotzdem einfach eine Suppe.
Ja.
Die Menschen sind es. Also ich rede auch über dich, Julian. Ne? So.
ich dachte es mir gerade. Ich dachte es mir gerade. Wir stehen hier öfter voreinander vor Türen, gerade wenn wir Phasen haben, wo es mental schwierig ist und wir in so depressiven Phasen sind.
Ja.
Was auch eine Verbindung zur Queerness hat und Erfahrung da bei mir auf jeden Fall.
Mhm.
Genau, und ich schätze das auf jeden Fall, wenn jemand ungefragt vor meiner Tür steht und sagt, hallo, komm aus deinem Bett raus.
Ja. Ich habe mir andere Strukturen gebaut, ich habe mir andere Strukturen geschaffen und ich habe festgestellt, also ich bin einfach, also die Leute wissen halt einfach, dass ich ein Gay bin.
Mhm.
Und ich hoffe, also ich erinnere mich immer noch an diesen Manuel, der mal bei Prinz Charming mitgemacht hat, der dann irgendwie meinte so, zu mir sagen die Leute immer, Manuel, bei dir sieht man ja auch, dass du schwul bist. Und hat er gesagt so, ja, na hoffentlich. Und das hoffe ich mir heutzutage auch. Ich möchte ja eigentlich auch, dass die Leute wissen, dass ich ein Gay bin.
Stolz so. Vor dir hertragen, ja.
Genau, nicht, weil ich es ihnen ins Gesicht reiben will, aber weil ich merke so, wenn ich eine neue Person kennenlerne, ich habe keinen Bock auf einen großen, dramatischen Coming-out-Prozess, sondern ich sag halt, also so, ne, ich lasse das irgendwann einfließen. Und natürlich spitze ich kurz meine Ohren und meine Augen werden kurz scharf gestellt, um zu schauen, wie die Person reagiert. Aber hey, ich mache halt irgendwas mit linker Bildung und mache halt irgendwas mit Theater. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich da einen Scheiß abkriege, ist verschwindend gering, das finde ich gut. Und ich habe festgestellt, ach, ich entschuldige mich für Sachen auch einfach nicht mehr.
Mhm.
Cis-geschlechtliche Heteromänner müssen bei mir einfach mehr Überzeugungsarbeit leisten, damit ich sie mag und sie in mein Leben lasse. Das ist okay. Das können sie unfair finden. I don't care. So.
Falls da cis-geschlechtliche Heteromänner sind, die uns zuhören gerade, das ist die Arbeit, die ihr machen dürft.
Ja, genau.
ich höre da aber raus, dass quasi, was der Unterschied ist, du hast Leute mittlerweile, die dein Umfeld, die mit in deinem Umfeld sind und Queerness angenehm machen.
Ja.
Ich frage mich, glaubst du, wenn Teenager heutzutage in Aschers Leben und Umgebung aufwachsen, ist das ein queer-freundlicheres Umfeld als zu deiner Zeit?
Jetzt werde ich mich ganz alt anhören, wenn ich sage, ich denke schon, weil die Leute ja jetzt so TikTok und das Internet haben.
Und zum Beispiel Podcasts hören können über Queerness auf dem Land.
Genau, auch das zum Beispiel. Ich glaube, dieser ganze Zugang zu Medien ist ein anderer. Und ich glaube, es hat aber nicht nur mit den Medien zu tun. Ich finde auch tatsächlich, dass Mitte 30 kann man schon sagen, dass zum Beispiel die Generation nach uns, finde ich, also gerade in Ostdeutschland nochmal ein anderes Verständnis dafür aufbringt, gehört zu werden und Sachen nicht einfach so hinzunehmen. Mhm. Also ich hatte ja das Gefühl, die Generation, mit der ich groß geworden bin, also wie gesagt, ich komme aus einer Mittelstandsfamilie, ich hatte das Gefühl, über allem schwebt dieses gerade noch mal gut gegangen 1990 für unsere Familie.
Ja.
Und das waren die Kids, die halt irgendwie aufs Gymnasium gegangen sind. Und mit diesem Gefühl bin ich ganz groß aufgewachsen. Und meine Mama kommt aus einer Bauernfamilie und mein Papa kommt aus der Handwerkerfamilie und die haben eine krasse Genügsamkeit auf jeden Fall. Das ist eine Eigenschaft, die ich an ihnen extrem bewundere. Und die haben sie mir auch mitgegeben tatsächlich. Was bedeutet, dass ich zu vielen Sachen nicht so starke Meinungen habe, sondern mir denke, wird schon irgendwie und schmeckt doch. Manchmal halt auch nicht so ganz weiß, was will ich denn eigentlich und wie stehe ich denn dafür jetzt so ein?
Ja.
Und ich habe das Gefühl, das ist der große Bogen und ich habe das Gefühl, die Generation nach uns, die lässt sich nicht mehr so viele Sachen gefallen. Mhm. Die verpackt das in andere Worte. Wenn so Boomer sagen, dass zum Beispiel die Generation Z keine Arbeitsmoral mehr hat, und ich versuche aber da zweimal hinzuhorchen, dann denke ich mir so, naja, befristete Arbeitsverträge für Mindestlohn halt irgendwie...
Warum sollte man das machen?
Exakt das, so, ne? Warum sollte ich eigentlich jetzt anfangen, Vollzeit zu arbeiten, damit ich halt irgendwie eine Rente über Grundsicherung habe und sowieso über an der Tafel anstehen muss, während die Welt brennt und 2050 sowieso alles vorbei ist? Ich glaube, das hat nämlich, und das meine ich mit so, ne, die haben andere Art und Weisen, sich Gehör zu verschaffen und für sich einzutreten. Und deswegen könnte ich mir das vorstellen, dass Aschersleben mittlerweile ein kopierfreundlicherer Ort ist. Ich kann es nicht sagen. Es gibt ja zum Beispiel auch sehr viele so Kleinstadt-CSDs und sowas, mhm, alles. In Aschersleben gab es noch keinen.
Es gab noch, aber gab es in der Nähe, in der näheren Umgebung schon einen?
Dessau, wenn mich nicht alles täuscht, wäre der nächste, Magdeburg und Halle auf jeden, mhm, Fall.
Ja.
Genau, und das nächste wäre dann, glaube ich, Goslar wieder.
Ja.
Ja. Ich glaube, so in der, also in die Richtung bewegen wir uns. Genau.
Okay.
Also ich kann es nicht überprüfen. Ich wünsche es allen. Genau.
Jetzt haben wir so ein Thema gestreift. Da habe ich mich gefragt, ist dir am Anfang deines Podcasts schon bewusst geworden, dass das ein Thema wird, was sich durchziehen wird? Dein Podcast, du hast richtig viele verschiedene Leute interviewt.
Ja.
Über 50, die ihre verschiedenen Themen mitbringen. Mhm. Also sei es, wie sieht queere Partnerschaft aus, Queerness und Alter, Queerness und rassistische Erfahrungen, natürlich immer wieder auf dem Land leben, auch ganz viel zu Queerness und Sexualität. Und es gibt aber ein Thema, das finde ich als Zuhörender zieht sich immer wieder durch.
Mhm.
Und es ist Queerness und Ostdeutschland.
Ja.
Oder generell ein Aufwachsen in Ostdeutschland.
Ja.
Ist das was gewesen, wo du immer drauf geachtet hast, dass das reinkommt, weil das ist ein Thema, das du bearbeiten wolltest? Oder ist das zufällig so passiert?
Als ich mir gedacht habe, ich möchte gerne aus meiner Biografie Kapital schlagen.
Ja.
Wie das ja manchmal so ist, auch im Theaterbereich. Falk Richter haben wir ja schon erwähnt. Ich wollte mich ursprünglich vor allen Dingen mit so ostdeutschen Realitäten beschäftigen.
Gar nicht unbedingt queeren?
Nee, gar nicht. Weil ich damals gemerkt habe, so, es gibt so eine krasse Sprachlosigkeit, hatte ich das Gefühl, für die Leute, die so 1990 geboren waren.
Mhm.
Bis hin zu so, ich möchte behaupten, bis ich ausgezogen bin und ich das Gefühl habe, so, es gab so die 90er, da waren viele Sachen in so einem weirden Zwischenzustand. Familien waren so krass mit sich selbst beschäftigt.
Mhm.
Also entweder ging es darum, ein politisches, kollektives Trauma zu verarbeiten oder zu verarbeiten, dass Familien sich entzweit haben, weil Leute in Westen gemacht sind zum Beispiel oder weil sie gucken mussten, wo sie erwerbstechnisch bleiben. Also ich hatte das Gefühl, die Generation meiner Eltern war zu diesem Zeitpunkt extrem mit sich selbst beschäftigt und wir Kids, wir hatten viele schöne Sachen auf jeden Fall und gleichzeitig habe ich das Gefühl, hatte ich das Gefühl, dass da so eine Sprachlichkeit fehlt für das, was da eigentlich so passiert ist. Ich werde jetzt ein bisschen polemisch. Manchmal habe ich das Gefühl, so wenn ich mich mit westdeutschen Leuten unterhalten habe, die so alt sind wie ich, dass sie dachten, ab 1991 wäre alles gut gewesen. Aber ich glaube, diese 15 Jahre von 19, 89 ja sogar, bis 2014, 2015, die waren so eine krasse Transformationszeit, die so viele Kompetenzen, so viel Flexibilität verlangt haben.
Ich bin ja 1990 geboren, ja, in Westdeutschland, und ich weiß, also es gab Leute bei uns, die aus dem Osten kamen, und es wurde immer wieder so exotisierend benannt. Und gleichzeitig wurde immer gesagt, na, da machen wir heutzutage ja keine Unterschiede mehr. Und ja, es sind aber Menschen wie du und auch ein paar andere Menschen, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, nee, das stimmt so nicht. Das macht einen krassen Unterschied immer noch, auch bei Leuten, die in unseren Jahren geboren sind oder auch später.
Voll. Auch für Queeres macht das einen krassen Unterschied, weil einfach westdeutsche queere Strukturen andere sind als ostdeutsche queere Strukturen. Zum einen, weil sie sich anders etablieren konnten und anderen entwickeln konnten und weil sie halt nicht irgendwie 1990 mit all diesen Sachen zu kämpfen hatten, so, ne? Ja. Sondern die konnten halt einfach weiter existieren. Und auch queere Strukturen in Ostdeutschland mussten sich 1990 erstmal neu orientieren. Und da gab es halt eine Diskontinuität in der Arbeit, die ja super wichtig war in so einem Staatsapparat, der einfach Horch und Guck überall hatte.
Ja.
Und das hat auch was mit Queerness zu tun, auf jeden Fall. Und das hat auch was damit zu tun, und das war nämlich dann irgendwie auch der Bogen. Ich habe damals gemerkt, irgendwie so, manchmal hatte ich das Gefühl, bei so älteren Leuten, die Generation meiner Eltern, die waren so, du weißt ja gar nicht, was es heißt, Ossi zu sein, du hast das ja gar nicht alles mitgekriegt, so. Also denen war ich irgendwie nicht ostdeutsch genug. Mhm. Und wenn ich aber ostdeutsche Identität thematisiert habe, dann waren Leute so, aber warum machst du das denn noch? Wir sind doch jetzt wieder ein Land. Denen war ich dann zu ostdeutsch. Und ich hatte ganz oft das Gefühl, so, ich weiß gar nicht, wo ich hier so stehe.
Ist es einfacher, mit deinen Eltern über Queerness oder über Ostdeutschland
zu reden? Über Ostdeutschland. Ja, ich rede auch gerne mit meinen Eltern über Ostdeutschland. Ich rede auch gerne mit meinen Eltern über die Familiengeschichte, die eine sehr bewegte ist, würde ich sagen.
Mhm. Also da gibt es mehr Worte und Offenheit zu?
Mhm. Ja, mittlerweile, würde ich sagen, mittlerweile.
Ist quasi auch ein familiärer Prozess, da reinzufinden.
Ja, also diese ganze Wendezeit hat in meiner Familie, so wie ich das verstanden habe, krasse Spuren hinterlassen, auf jeden Fall. Ja. Inklusive, dass ich ja mittlerweile eine westdeutsche Verwandtschaft habe im Wendland.
Das ist sehr westdeutsch. Ja.
Als ich jetzt in Bochum war, aber ja. Ist das.
Hast du was während deines Podcasts über ostdeutsche Realitäten gelernt?
Ich hatte eine Vermutung, ich würde nicht sagen gelernt. Ich habe manchmal mich gefragt, ob es überhaupt einen Platz gab für queere Subkultur. Jenseits von Berlin, muss ich fairerweise sagen. Also das Tuntenhaus in Berlin wurde 1990 besetzt. Auch die HIB ist dann in den Sonntagsclub übergegangen. Da gab es ja schon Strukturen. Die Rosalinde, ja, in Leipzig gab es ja auch. Aber es waren so einzelne Inseln. Und ich habe mich gefragt, ob es aber überhaupt sowas gibt, wie wir müssen ja auch erstmal eine neue politische Kultur lernen. Es muss ein neues Konzept von Öffentlichkeit gelernt werden, was ja, glaube ich, gar nicht zu unterschätzen ist. Und gerade queere emanzipatorische Kämpfe, die in der Öffentlichkeit ausgetragen werden, wenn die Öffentlichkeit anders besetzt ist durch harte Sachen wie Erwerbstätigkeit, wirtschaftlicher Niedergang, Zerfall von Innenstädten und allem drum, also diese ganzen Hard Facts,
ja.
Also materialistische Werte, ne? Ist die Frage, gab es damals überhaupt Zeit für postmaterialistische Werte? Sowas wie eine queere Emanzipation.
Und das, oder Lust.
Genau, und das finde ich halt so spannend, weil ich mich frage, wie habt ihr Konzepte von Öffentlichkeit und von öffentlichen Aushandeln, was ja das Kernding von der Republik ist, gelernt? Und manchmal habe ich mich auch gefragt, wie seid ihr damit umgegangen, dass auf einmal der Paragraph 175 drei Jahre lang noch für euch gegalten hat?
Der so von Westdeutschland natürlich rübergestülpt wurde.
Genau, ich glaube, der wurde einfach de facto nicht mehr angewandt, so, aber trotzdem ist das ja schon so ein...
Ja, plötzlich ist man dann in der sehr klaren Illegalität.
Ja, genau. Und das sind alles Sachen, die ich merke, die treiben mich um, und ich würde das gerne irgendwie auch aus einer Perspektive damaliger Kinder irgendwie verstehen. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, dass so Leute gesagt haben, ja, ich hatte das Gefühl, meine Eltern waren damals einfach super krass beschäftigt. Und das war auch das Ding, warum ich gemerkt habe, so, ich kann nicht über mein Ostdeutschsein sprechen im Sinne von einer, ich suche ein Zuhause, ohne dabei auch über mein Queerness zu sprechen, weil das miteinander verzahnt ist. Dass es denn tatsächlich am Ende um Queerness auf dem Land ging, hatte tatsächlich was damit zu tun, dass ich bei so einem Förderprogramm mitgemacht habe.
Ja.
Genau.
Würdest du sagen, manchmal sind in so öffentlichen Räumen Outing-Prozesse zu sagen, ich bin queer, oder Outing-Prozesse zu sagen, hey, ich bin übrigens, ich habe eine ostdeutsche Familienbiografie. Gibt es da Ähnlichkeiten, dass das wirklich manchmal ein Outing ist?
In Bremen habe ich mir meinen Akzent abtrainiert, weil die Leute mich die ganze Zeit darauf angesprochen haben, dass ich so lustig rede und wo ich denn herkomme und ob ich denn Tokyo Hotel schon mal getroffen hätte, denn ich komme ja auch aus Magdeburg. Das war mir sehr unangenehm. Das hat sich wirklich angefühlt wie ein Outing-Prozess. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Aber ich sehe da auf jeden Fall so ein bisschen Parallelen mit dem Unterschied, dass mir noch niemand, und das ist, glaube ich, ein ganz elementarer Unterschied, mir hat noch nie jemand Gewalt angedroht, weil ich aus Ostdeutschland komme. Mir haben Leute aber schon Gewalt angedroht und auch Gewalt angetan, weil ich schwul bin.
Ja.
Und das finde ich einen ganz wichtigen Unterschied, das zu betonen.
Du hast mit diesem Podcast angefangen, öffentlich über diese Themen zu sprechen.
Mhm.
Sehr öffentlich, ist für alle hörbar. Und Bernd Geiser hat dir gesagt, mach dein Schwulsein öffentlich.
Mhm.
Wie war der Schritt für dich?
Mein Schwulsein öffentlich zu machen?
Ja.
Ich habe mich ja ganz lange dahinter versteckt und immer nur so Bits and Pieces in alle Folgen einfließen lassen. Meine Motivation daraus habe ich, glaube ich, nie einen Hehl gemacht. Das ist ja auch im Trailer schon zu hören.
Mhm.
Ich habe jetzt im Nachhinein die Geschichten gesucht, die ich damals gebraucht hätte, nämlich positive queere Geschichten von Menschen, die vollwertige Leben führen, mit allen Struggles, die sie so haben, aber auch allen Solidaritätsbekundungen und allen Schulterschlüssen, die sie so erfahren und allem drum und dran. Also so vollwertige Geschichten und mehr als, dann kann man sich ja nicht mehr in seinem eigenen Garten bücken. Es gab auch einen Moment, da habe ich einen Freund von mir gefragt, der aus dem ländlichen Bayern kommt, und habe gefragt, wie war das denn damals für dich so? Und er hat gemeint, das ist schwierig. Und damit war das Gespräch so vorbei. Und ich verstehe, warum er das gemacht hat. Und das hat mich aber ganz unbefriedigt zurückgelassen, weil ich gemerkt habe, ich will endlich diese Geschichten hören. Es kann doch nicht sein, dass irgendwie einmal alle 4 Jahre irgendwie das Weiße Magazin mal eine Reportage darüber bringt, wie es ist, ein schwuler Kuhhirte zu sein. Und alle sagen dann nur, puh, ist schwierig, sondern da muss doch mehr drin sein.
Ja, es sind, ich glaube, Normalisierungs- und Freiheitsprozesse, die da passieren. Ne?
Voll. Und ich wage einfach zu behaupten, in dem Umfang, wie ich das gemacht habe, hat es noch niemand in der deutschsprachigen Medienlandschaft gemacht.
Mhm.
Und darauf bin ich bis heute noch ganz schön stolz, dass ich da so dran geblieben bin und nie gedacht habe, ich habe jetzt alle Geschichten erzählt, sondern sich jede Geschichte irgendwie immer noch unterschieden hat.
Ich wollte eigentlich mit dieser Frage enden. Bist du eigentlich stolz auf dich? Die stellst du nämlich einmal Tabea.
Ja, ich stelle Tabea.
In deinem Podcast, und ich dachte, das ist eine gute Endfrage. Ich will jetzt nicht mit dir enden, aber
du kannst ja nachher nochmal fragen. Bis dahin nehme ich meinen Mut zusammen, um dir eine Antwort zu geben.
Okay, gut. Ich glaube, in einer Frage, ich frage mich, ob es mit Kati ist.
Kari,
danke. Sprecht ihr über das, was du hier tust.
Mhm.
Und du sprichst darüber, wie das Interviewen ist und wie man Leuten begegnet. Und sagst, du versuchst, respektvolle Fragen zu stellen, weil du ein Interesse hast, anders als so Fragen zu stellen, wo man das Gefühl hat, durchs Schlüsselloch zu gucken und so aus so einer aus so einer Sensationslust heraus oder so.
Meine Stimme wird so, weil ich das Gefühl habe, das ist das, was große Print- und Online-Medien nämlich meistens machen.
Mhm. Über queere Themen aus einer Sensationslust oder weil es sich verkauft oder weil man es als anders darstellen kann.
Ja, oder ich lese die Artikel und ich habe das Gefühl, die Person, die das geschrieben hat, wartet eigentlich nur auf die Story vom Blowjob hinterm Kuhstall.
Mhm.
Und das wird nicht bedient. Genau.
Ja.
Und ich habe aber das Gefühl, darauf will sie so hinaus.
Wir reden heute nicht über Blowjobs hinter Kuhstellen. Würdest du sagen, dieses respektvolle Fragen, hat das für dich funktioniert in den 40 Folgen?
Das war für mich ein großer Lernprozess. Du warst ja auch bei mir zu Gast.
Ja.
Die habe ich ja zum Beispiel meine Fragen vorab nicht gegeben damals. Ja. Da hat man gedacht so, I'll just wing it. Die Person muss sich drauf einlassen. Ich glaube, nachdem ich bei Marie und Lena war und die mir aus ihrem Leben in Husum erzählt haben, ab dann habe ich angefangen, den Prozess partizipativer zu machen und nicht, hallo, erzähl mir kurz was und dann überrasche ich dich mit meinen Fragen, sondern ich habe...
Was sehr voraussetzungsvoll ist für die Interviewpartner.
Voll, voll, voll. Sondern ich habe dann gesagt so, hallo, ich habe Interesse, hier ist ein zweiseitiges PDF, da steht alles drin, auch was mir wichtig ist, ich sichere mich ja auch ab mit Sachen so, ne? Also ich lasse dir jetzt keinen Vertrag unterschreiben, aber da steht zum Beispiel drin, bitte mach dir vorher Gedanken, wie du über Leute sprichst und vor allen Dingen, wie du über andere queere Leute sprichst.
Als Schutz für sich selbst, aber auch als Schutz für die Leute, die ich
genau, über
die spreche. Ne?
Genau, weil ich gemerkt habe, so, wenn Leute aus dem ländlichen Raum kommen und über queere Leute sprechen, ich kann das nicht einschätzen, sind die geoutet, sind die nicht geoutet, sind das vertrauensvolle Informationen. Ich habe gemerkt, das ist eine Verantwortung, die muss ich ganz klar an meine Gästinnen und Gäste kommunizieren, weil ich das nicht leisten kann.
Gab es mal eine Person, die nach der Podcastaufnahme gezweifelt hat darüber, über was ihr gesprochen habt oder dass es veröffentlicht wird?
Nein. Und das finde ich ein großes Kompliment an meine Arbeit. Danke für die Frage, ich finde das schön. Weil ich danach den Prozess so gemacht habe, ich habe ein Vorgespräch mit den Leuten geführt, daraufhin habe ich einen Fragenkatalog entwickelt, habe dann gesagt, hier ist der Fragenkatalog, gibt es etwas, worüber du nicht sprechen möchtest? Dann habe ich am Anfang jeder Folge, du kannst das alles so beantworten, wie du möchtest, kannst nochmal neu anfangen, du kannst auch sagen, das soll rausgeschnitten werden. Und ich habe gemerkt, wenn ich diesen Faden zu Ende denke, das habe ich am Anfang auch nicht gemacht, wenn ich diesen Faden zu Ende denke, muss ich das jeder Person zum Gegenhören schicken.
Und eine Person könnte auch sagen, nach einer Stunde Aufnahme, ich will nicht, dass es veröffentlicht wird.
Ja, es gibt auch schon eine Person, die gesagt hat, ich möchte nicht mehr, dass meine Folge im Rahmen deines Podcasts online ist. Und dann habe ich gesagt, alles klar, die ist raus.
Ja.
Weil mir schon wichtig ist, dass die Leute am Ende in charge sind über ihre eigenen Geschichten.
Ja.
Und klar treffe ich redaktionelle Entscheidungen. Aber was ich ja mag an den ganzen Interviews ist, dass ich die schon irgendwie thematisch aufbaue, aber dass ich sie nicht dramaturgisch verdichte, damit es nicht so ist, so es gibt dann Höhepunkte, es gibt da dieses eine Ding und da steuert alles drauf hin, wie zum Beispiel bei dir und dein Outing in der Zeitung, sondern es ist eine Geschichte neben anderen und es gibt nicht so, ich will da unbedingt drauf, also weißt du, was ich meine, es ist nicht dramaturgisch verdichtet und da bin ich bis heute sehr stolz drauf.
Kannst du dich erinnern, gibt es so einen Moment, wo du aufpassen musstest, dich nicht mitreißen zu lassen von der Geschichte und dann so wie so durchs Schlüsselloch zu gucken und plötzlich ganz neugierig zu sein und nicht mehr respektvoll da zu sein? Fabian überlegt ganz angestrengt.
Nee, ich glaube nicht. Es gab Interviews, die sind mir leichter gefallen als andere.
Ja. Ich glaube, beim Podcast hören, als Hörer habe ich auch manchmal das Gefühl, ich kann gerade hören, ob das ein ganz flüssiges, lebendiges Gespräch war oder ein Gespräch, wo ich dachte, da arbeitet ihr richtig. Entweder du mit den Fragen, die du reinbringst, weil du denkst, ich will da gerne noch hin. Oder auch die Person, weil sie vielleicht mit sich kämpft, den Antworten kämpft. Genau, das hört man schon manchmal raus, oder?
Voll. Es war ja für mich auch ein Lernprozess. Also zum Beispiel mit den schwarzen Menschen in meinem Podcast darüber zu sprechen, wie das ist, dass die intersektional, also eine Mehrfachdiskriminierung erleben. Und versuchen, also so, ne, ich war einfach sehr geübt darin, über queere Diskriminierungserfahrungen zu reden, aber ich erlebe als weiße Person ja keine rassistischen Diskriminierungserfahrungen. Und da in einer respektvollen Sprache zu bleiben und da coole Fragen zu wählen und so, da habe ich gemerkt, das ist für mich auch ein Lernprozess, halt über eine Lebensrealität zu sprechen, die nicht meine eigene ist. Da war ich auch sehr dankbar für das Vertrauen, was mir da entgegengebracht wurde. Das Gleiche mit Menschen, die trans sind und große Vertrauensbasis, die da war. Johannes ist mir da sehr hängen geblieben, auf jeden Fall.
Ja, ist eine wundervolle Folge.
Also bei Johannes, da weiß ich noch, als ich komme jetzt schon fast für die Tränen, weil ich das Gefühl hatte, da ist so eine krasse Poesie drin, in dem, wie Johannes sein Coming-out beschreibt und seinen Weg damals, als er sich dann ja von seinem Partner getrennt hat und alles drum und dran. Die fand ich so herzzerreißend. Die geht mir bis heute einfach extrem nah. Mhm. Und das war zum Beispiel ziemlich off-script, hatte ich so das Gefühl, sondern sind wir in so einen Flow gekommen. Und diese Momente fand ich ganz kostbar. Diese Momente, wo ich das Gefühl habe, wir kommen gerade in ein Gespräch und die Menschen vertrauen mir. Zuletzt hatte ich das mit Tabea, das ist mir so nahe gegangen, weil Tabea und ich ja 4 Jahre lang im E-Mail-Kontakt waren, seit Tabeas äußerem Coming-out. Und Tabea gesagt hat, ich mag deinen Podcast so gerne und ich höre den so gerne und der ist so wichtig und ich traue mich aber selber nicht. Und dann habe ich gesagt, Tabea, mein Podcast geht zu Ende. Wirklich absolut no pressure. Aber wenn du möchtest, könntest du jetzt noch. Und Tabea meinte so, ja, ich bin bereit.
Und dann ist der Podcast quasi ein Vertrauensraum, den du gerne auch früher gehabt hättest und gesucht hast. Und du stellst ihn selbst her in diesen Interviewsituationen.
Ich hoffe es, ja. Also, wie gesagt, dass ich so partizipativ gearbeitet habe. Ey, Hand aufs Herz. Manchmal habe ich auch mir gedacht, so, was soll die ganze Scheiße eigentlich? Und warum sitze ich hier seit 6 Stunden und schneide das alles? Und warum muss ich mein Intro 7-mal aufnehmen? Manchmal hört man, dass ich richtig genervt bin im Intro.
Das stimmt.
Und manchmal habe ich mir gedacht, so, fuck, es ist der 14. eines Monats, 22 Uhr und ich habe die Folge noch nicht geschnitten und es nervt mich alles richtig hart. Da waren auch ganz schöne Hardships mit dabei.
Ja.
Ey, und es war wirklich viel Arbeit.
Auch, also, die Leute, nicht alle sind ja selbst auf dich zugekommen. Manchmal hast du auch Leute fragen müssen.
Am Anfang war das viel Akquise. Das war viel eine Person, die irgendwie mal öffentlich geworden ist, dann über den SPD-Landesverband zum Beispiel zu gehen und zu sagen, könnt ihr diese E-Mail weiterleiten?
Ja.
Oder zu merken, ey, da ist eine Person, bei Thilo hatte ich das zum Beispiel und ich wusste, Thilo in Sieversdorf-Hohenofen. Mhm.
Der Bürgermeister dort ist.
Ne? Genau. Ja. Und ich wusste, dass sich Thilo bei der AIDS-Hilfe engagiert, ehrenamtlich. Und ich wusste, hatte keinen Kontakt zu Thilo. Und dann halt da zu sagen so, hallo, liebe AIDS-Hilfe. Ich weiß, ihr seid wirklich busy, weil ihr macht richtig krasse Arbeit. Danke dafür. Könntet ihr das weiterleiten an Thilo, bitte? Und so, ne? Und dann halt irgendwie auch mal nochmal so warten. Das dauert dann ja irgendwie alles. Also die Akquise.
Wie lange musste man Tessa Ganserer anschreiben, um eine Bundestagsabgeordnete zu interviewen?
Nicht mal 24 Stunden hat das gedauert.
Wow, okay.
Da war ich, da saß ich bei unserer gemeinsamen Freundin Friederike Frank und habe gesagt, Friederike, ich würde wirklich gerne Tessa Ganserer interviewen. Meinst du, ich kann sie einfach anschreiben? Und dann hat Friederike gemeint, so, kannst du einfach mal probieren. Und habe eine E-Mail geschrieben und innerhalb von 24 Stunden hatte ich eine Antwort, dass Tessa das gerne machen würde. Das war auch noch am Anfang der Legislatur. Da gab es auch noch keine Bundesregierung. Ich glaube, deswegen hatte ich so ein bisschen Glück, weil ich hatte gedacht, so, ah, jetzt ist sie endlich in Berlin. Und ich habe ja damals schon, als sie Landtagsabgeordnete war, das so verfolgt.
Ja.
Und jetzt ist sie endlich in Berlin. Ich habe gedacht, so, ich ergreife jetzt mal die Chance. Und Tessa hat relativ schnell geantwortet. Und 2 Wochen später war ich dann in ihrem Büro gewesen tatsächlich und habe später noch eine Zigarette mit ihr geraucht. Das mochte ich alles sehr.
Und manche Leute kanntest du durch andere Projekte, wie Bernd zum Beispiel, mit dem du ein Theaterprojekt gemacht hast.
Genau, ja.
Genau.
Mit einigen Leuten bin ich befreundet.
Und dann hat aber auch es angefangen, dass Leute sich bei dir gemeldet haben und gesagt haben, ich will meine Geschichte erzählen.
Ja, voll.
Da merkt man dann plötzlich eine Verantwortung, die man hat, oder?
Eine große Verantwortung und auch ich fand es immer ein schönes Kompliment, wenn Leute das gesagt haben.
Ja.
Hier ist meine Geschichte.
Ich habe noch 5 Fragen aus den von deinen HörerInnen.
Ja, los geht's.
Die wurden dir nämlich gesendet und wir machen es kurz mit denen. Wir schießen sie so durch die Gegend.
Ja.
Jemand möchte wissen, was hast du aus deiner Zeit mit deinem Podcast mitgenommen? In deinen virtuellen Taschen hier.
Also neben allem, was wir gerade schon besprochen haben, habe ich vor allen Dingen viel gelernt, lieb und ehrlich mit mir selber zu sein. Weil ich mir oft gedacht habe, Fabian, du machst das neben deiner Erwerbstätigkeit.
Mhm.
Entspann dich. So, das ist dein Engagement. Das soll dir auch noch Spaß machen. Ja. Und mich einfach ins Auto zu setzen und halt irgendwo hinzufahren und mit irgendwelchen Leuten halt über Sachen zu reden und da eine Offenheit zu haben und dann zu sagen, hast du Bock, noch ein Stück Kuchen zu essen? Ich habe einfach wirklich fantastische Menschen treffen dürfen. Ist so.
Sind das auch so die Magic Moments, die du hattest? Diese netten, persönlichen Momente, wenn man dann ein Stück Kuchen isst?
Ja, ich glaube, die großen Magic Moments sind auch so die kleinen und großen Freundschaften, die daraus entstanden sind.
Weil du noch in Kontakt bleibst mit den Personen.
Genau. Ich bin ja ziemlich gut darin, Kontaktpflege außerhalb von Stadtgrenzen zu machen.
Ja.
Meine Friends in Meppen zum Beispiel, die ja damals gesagt haben, hey, wir machen so eine Podiumsdiskussion, du zu queerem Leben auf dem Land. Hast du nicht Bock, dazu zu kommen? Dann hatte ich so eine gute Zeit mit dem, bin ja heute noch mit dem befreundet.
Stimmt, manchmal sagst du, ich fahre jetzt nach Meppen.
Ja, genau, manchmal sage ich, ich fahre jetzt nach Meppen. Ja.
Ich denke, hä, Meppen, warum nach Meppen, was ist los?
Und dann fällt immer der ECE aus. Meine Freundin Luisa zum Beispiel von den Falken, die meinte, ich höre deinen Podcast so gerne, ich mache eine Ferienfreizeit für Queers, hast du nicht Bock, mit dazu zu kommen? Und Leute, die mich kennen, wissen, wenn ich eine Sache hasse, dann ist es, in Gruppen zu kommen, die etablierte Gruppendynamiken haben. Weil mir das ganz, 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 ganz schwer fällt und mich ganz doll an den Rand meiner sozialen Fähigkeiten bringt. Und damals habe ich mir gedacht, so, ja, ich mache das jetzt einfach mal. Ich habe das ja nicht fürs Geld gemacht, sondern weil ich mir dachte, geil, dass ihr eine Ferienfreizeit für Queers auf dem Land macht. Natürlich komme ich gern vorbei.
Und hast dich reingestürzt.
Und Interviews, also es gab auch Interviews, die haben mich so glücklich und fröhlich gemacht. Und es gibt Interviews, die haben mich so unfassbar traurig gemacht. Mhm. Und ich war bei beidem immer dankbar dafür, dass diese Lebensrealitäten Worte finden. Und ich gemerkt habe so, das ist die Spannweite, auf der wir uns bewegen. Und Magic Moments fand ich auch ganz krass, wenn Leute mir erzählt haben, dass eigentlich ihr ganzes Umfeld gegen sie war. Und sie teilweise sich einfach ganz alleine rausgeboxt haben aus jedweder Scheiße.
Und es dann jetzt schaffen, vor dir zu sitzen und drüber zu reden.
Ja, voll.
Gibt es eine Person, die du gerne interviewt hättest, die es aber nicht in deinen Podcast geschafft hat?
Bill fucking Kaulitz.
Bill Kaulitz. Oh, Shoutout. Also, ich fände ja gut, ich finde, dafür könnte man noch eine 41. Folge außerhalb der Reihe machen, oder?
Ja, ich habe irgendwann mal an irgendeine, also ich habe versucht, irgendwie Kontakt zu ihm zu finden. Also, der kommt ja auch aus der Nähe von Magdeburg. Der ist ja, glaube ich, ein Jahr älter als ich, 1989. Und der ist ja auch queer. Und ich habe mir gedacht, es gibt so viele, der macht auch Musik, es gibt so viele Parallelen zwischen uns beiden. Ich würde mich gerne mit dir darüber unterhalten, wie es für dich war, in den 90ern in Sachsen-Anhalt groß zu werden. Und dann ja auch noch so eine, mit 14, 15 schon so eine queere Person zu sein. Die Leute haben sich ja das Maul über Bill Kaulitz zerrissen. Und das Geile ist ja, der hat sich ja nie klein kriegen lassen. Der hat ja gesagt, so, ich bin halt der Emo-Typ mit den gegelten Haaren. Und mach jetzt einen auf Heroin, schickt, der hat sich ja nie unterkriegen lassen, das finde ich schon noch geil. Den hätte ich auf jeden Fall richtig gerne interviewt.
Ich war in meiner Kindheit ja immer mehr, also in meiner Jugend mehr in Tom Kaulitz verliebt, aber der ist ja woanders unterwegs. Aber an alle da draußen, wenn ihr irgendwie Kontakt und eine Nummer von Bill Kaulitz habt oder jemanden, der jemanden kennt, dann stellt doch zu Fabian einen Kontakt her, dann gibt es auch noch eine 41. Folge.
Und wenn das nicht die letzte Folge wäre, habe ich ganz oben auf meiner Hotlist für ein Interview Tuki Royal.
Tuki
auch,
Royal.
Auch weil Tuki ja auch aus Sachsen-Anhalt kommt.
Und einen wunderbaren Film gemacht hat, wo Queerness und Ostdeutschland auch ein Thema ist.
Ja, genau. Den fand ich sehr berührend. Mein Ex-Boyfriend spielt da mit. Es gibt eine halbsekündige Sequenz am See, da sieht man ihn. Und ich war so im Kino und war so, huch, okay, Blast from the Past.
Ah, da wart ihr auch schon nicht mehr zusammen.
Ja, ja, ich wusste, dass er in diesem Film ist, aber dann war es irgendwie, ihn auf der Leinwand zu sehen, war dann doch nochmal ein bisschen anders.
Eine Denkaufgabe, Fabian. Vervollständige den Satz. Wenn du diesen wenn es diesen Podcast nicht gegeben hätte, dann...
hätte es länger gebraucht, den queeren Stammtisch in Heidenheim ins Leben zu rufen. Lea, eine Person aus Heidenheim, die ich interviewt habe, Lea hat mir mal gesagt, dass Lea das gemacht hat, weil Lea so viel Mut auch aus dem Podcast gezogen hat. Ich glaube, Lea hätte es wahrscheinlich irgendwann anders nochmal gemacht. Ich will mich da jetzt nicht über den grünen Klee loben. Aber ich habe viele, also ich glaube, Leute haben Mut daraus geschöpft, Sachen früher zu machen und selbstbestimmt zu machen. Eine Person hat mir mal geschrieben, die Person ist trans und lebt auf dem Land und hat mir geschrieben, dank deinem Podcast hatte ich den Mut, mich bei meinen Eltern als trans zu outen. Auch ein Magic Moment.
Ich glaube, es ist unglaublich wichtig für die queere Szene, dass wir daraus lernen, wenn andere mutig waren.
Ja, voll. Ja. Und also ich meine, die Geschichte unserer Emanzipation ist eine Geschichte des Mutes. Mhm. Immer wieder. Und eine Geschichte des gegen Widerstände kämpfen. Und immer wieder für sich einstehen. Wenn es diesen Podcast nicht gegeben hätte, hätte ich auch so viele neue Freundinnen und Freunde nicht gefunden. Hand aufs Herz, ist so. Und ich glaube, dann hätte ich nicht, also es ist für mich auch ein biografisches Ding, was sich da erfüllt, ne? Das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt aufhöre, weil ich für mich einfach auch merke, ich habe das gefunden, was ich gesucht habe. Oh, es fühlt sich unfassbar gut an auch, muss ich sagen.
Du hast für dich ein Thema bearbeitet.
Ja, genau. Und ich habe die Geschichten gefunden, die ich gesucht habe. Und mein queerer Jugendlicher in mir, der ganz lange danach gesucht hat, der hört die bis heute und zehrt davon ganz viel. Auch rückblickend.
Und was sind deine nächsten Geschichten und Abenteuer?
Meine nächsten Geschichten und Abenteuer? Ich bin ja sehr überzeugt davon, dass Menschen Werte und Normen aus Geschichten ziehen und über Geschichten diese auch verhandeln. Deswegen bin ich ja auch Theaterpädagoge und möchte gerne einfach verstärkt wieder mehr in eine erzählerische Theaterarbeit gehen. Mhm. Ey, und Hand aufs Herz, vielleicht habe ich auch gerade gar nicht so ein großes Nachfolgeprojekt und das ist auch okay. So, ja. Ich habe mir gedacht, so, ich will auch mal ein bisschen chillen.
Das ist sehr okay, auch mal ein bisschen zu chillen.
Ja, das ist wie, wenn man seinen Job kündigt und Leute sagen, und was arbeitest du dann? Und ich sage so, nein.
Erstmal Arbeitslosengeld 1.
Genau, ich will jetzt auch mal ein bisschen Alt 1 bekommen und einfach auch mal ein bisschen chillen. So. Ja. Ich muss ja eh noch 33 Jahre arbeiten, das ist total okay.
Das ist total okay.
Ja.
Eine Person fragt noch, wann kommst du zurück nach Bremen? Ich würde vielleicht anschließen, könntest du dir vorstellen, nochmal auf dem Land zu... Ich weiß, Bremen ist nicht Land, aber nee. Könntest du dir vorstellen, nochmal auf dem Land zu leben?
Mit einer Assetbahn-Anbindung, ja.
Also Speckgürtel, ja.
Ja, und ich könnte mir das nur vorstellen... Also was ich nicht machen würde und was ich, also... Was, glaube ich, einfach in meinem Leben nicht passiert wird, dass ich so eine monogame Beziehung, / Ehe in so einem Reihenhaus führe.
Was? Das geht nicht.
Mit Job und Hund. Das wird nicht passieren.
Okay. Dann müsst ihr euch die Träume abschminken, ihr da
draußen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wieder aufs Land zu ziehen. Aber ich warte jetzt die nächsten Jahre mal ab, ob meine queeren Friends... Und würde dann die queeren Friends, die auch keine Kinder wollen, in 10 Jahren mal an den Tisch laden und sagen, hey, na, wollen wir nicht noch mal eine WG gründen? Mhm. Mit einer S-Bahn-Anbindung, damit wir alle noch zum Cruisen in die Hasenheide fahren können.
Das heißt, ich höre da raus, die wird dann eher auch nicht in Bremen sein.
Die wird auch nicht in Bremen sein, nein.
Schade für die Person.
Ich werde sehr bald wieder nach Bremen kommen.
Fabian, wir sind an dem Punkt, wo ich dich jetzt frage, bist du eigentlich stolz auf dich mit diesem Podcast und mit den Sachen, die du so machst?
Das sind zwei verschiedene Fragen.
Bist du eigentlich stolz auf dich?
Ich wage das jetzt zu sagen, auf diesen Podcast bin ich wirklich sehr stolz. Das ist schon eins der krasseren Projekte, die ich in meinem Leben gemacht habe. Ja. Und mit so einer Kontinuität und so einer thematischen Dichte und einer Nettigkeit mir selbst und den anderen Leuten gegenüber, ja.
Ich bin auch stolz auf dich.
Danke. Und ich finde, für so ein Nischenthema in einem Nischenthema habe ich es ganz schön weit gebracht. Also, es gab Redebeiträge von mir auf Kleinstadt CSDs in Brandenburg. Ich habe eine Diskussionsveranstaltung in Döbeln moderiert auf dem Holzmarkt. Eine öffentliche Diskussionsrunde mit Funkmikro und allem drum und dran, wo ich gedacht habe, ich sterbe vor Aufregung. Ich als Schwuchtel hier irgendwie in Döbeln auf dem Holzmarkt. Und dann kamen aber so viele Queers und es hat sich so toll angefühlt und so sicher. Ich wurde nach Meppen eingeladen. Ich durfte mal eine Keynote halten im Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend. Mhm. Bei einem Fachtag. Und den musste ich dann noch 200 € Honorar aus dem Kreuz leiern, weil die gesagt haben, wir fragen dich an für eine Keynote, aber wir bezahlen dich nicht. Und dann habe ich denen eine E-Mail geschrieben, ich mache das, aber sie sind ein Bundesministerium. Schaffen Sie bitte Geld ran. Ja. 200 € war ich auch noch zu wenig. Das ist ein Bundesministerium. Eigentlich 800 € hätten da schon drin sein können, finde ich. Aber da war ich natürlich auch total aufgeregt und habe mir gedacht so, was ziehe ich dafür an? Ich habe ja nicht so viele schicke Klamotten.
Ein paar schöne Schals.
Ja, ich war in der Berliner Zeitung. Da gab es ein einseitiges Porträt über mich. Meine fucking Fresse, ey.
Das ist ein sehr schönes Porträt mit einem wunderbaren Bild.
Voll. Und das ist nämlich, glaube ich, das Ding, hättest du dem 15-jährigen Fabian auf dem Land damals gesagt, irgendwann wirst du als stolzer Gay mal ein einseitiges Porträt in der Berliner Zeitung bekommen.
Der hätte sich in die Hose gemacht.
Dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, was, wie kommst du darauf, dass ich schwul bin? Ich bin nicht schwul. der hätte sich nicht in die Hosen gemacht, der hätte dir nicht geglaubt.
Ja.
Der hätte das nie geglaubt. Und ich, überall, wo mein Podcast selber Thema war, ach so, ich durfte auch noch an der HU sprechen, einem Institut für Rehabilitationspädagogik. Also das war nicht nur, die Leute hören meinen Podcast LOL, sondern in Altenburg auf dem CSD war ich auf einer Diskussionsrunde. Also ich habe schon wirklich...
Du kannst auch mit vielen queeren Institutionen zusammenarbeiten. Und,
voll.
Mit aktivistischen Strukturen.
Voll, genau. Und das war so, also ich habe schon wirklich mehr gemacht als nur so Audioaufnahmen, sondern habe auch sowas gemacht wie auf eigene Kosten halt ins Hinterland fahren und vor drei Leuten zu sprechen. Mhm. Und ne, also es ist nicht der große Fame-Podcast, aber ich habe dann immer wieder gemerkt, wenn ich da in so ein Dorf fahre oder in so eine Kleinstadt fahre und ich spreche da vor drei Leuten und die haben offene Ohren, das sind die drei Leute, die hier was bewegen irgendwie. Womit ich jetzt nicht sagen will, ich bin der Funken, der da irgendwie alles zum Leuchten bringt, aber dass es da im Moment einen Raum gab, dass diese Leute überhaupt zusammenfinden und sich in die Augen gucken können und merken so, ey, wir wollen hier was verändern und wir wollen das lebenswert gestalten. Und lass doch da mal in den Austausch kommen. Das war schon einfach extrem viel wert.
Ich glaube, es steht auch in der Tradition queerer Arbeit, die ja oft eine ist, die, wo man nicht sehr viel Geld rausbekommt, aber wo Menschen, queere Menschen, was für andere queere Menschen um sich herum tun.
Voll.
Und so DIY-mäßig anfangen, Dinge zu machen und daraus wird was.
Ja.
Vielleicht ist das ein Aufruf an alle Menschen da draußen, wenn ihr Kapazitäten habt und denkt, ich sollte das mal machen, das zu machen.
Ja. Zeigt euch solidarisch, macht Schulterschlüsse und tatsächlich, wenn ihr Cash habt, spendet Cash. Ist so. Queeren Institutionen wird so viel das Geld gekürzt gerade, was auch ein Erfolg der fucking AfD ist. Ich hasse die. Wenn ihr Cash habt und ihr wollt es spenden, überlegt doch, ob ihr es vielleicht in eine queere Institution spendet.
Fabian, du weißt, was jetzt passiert.
Hm. Nee.
Zum Schluss. Zum Schluss möchte ich dich fragen. Gibt's noch was, das du noch sagen möchtest, solange das Mikrofon noch an ist?
Ich gehe aus diesem Projekt mit ganz viel Dankbarkeit, merke ich. Ich gehe mit ganz viel Dankbarkeit den Menschen gegenüber, die ich interviewt habe und die ihre Geschichten mit mir und den anderen geteilt haben. Mit den HörerInnen, die ich hatte, die mir teilweise jeden Monat eine Rückmeldung zu der aktuellen Folge gegeben haben und ich gemerkt habe, so krass, da ist jemand wirklich dran. Eine Person hat mich immer beim Joggen gehört, das fand ich immer ganz spannend. Die Person, die geschrieben haben, es ist der 15. eines Monats, wo es die neue Folge fahren wird. Und dann war so, ich gehe mit einer großen Dankbarkeit für alle meine Friends, die das mitgemacht haben, wenn ich ihnen davon erzählt habe, wie das gerade so läuft und was mir gerade Spaß macht und dass es mir gerade vielleicht auch keinen Spaß macht und dass ich manchmal so auch durch Hardships gegangen bin. Danke. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll, außer ich finde da eine große Dankbarkeit und merke, das ist keine Arbeit, die ich alleine geleistet habe, sondern das ist eine Community-Arbeit. Eigentlich habe ich das Gefühl, 75% der Arbeit haben eigentlich die Leute geleistet, die ich interviewt habe und die sich nahbar, verletzlich, solidarisch gezeigt haben für etwas, was ich gesucht habe. Und mir ist da tatsächlich eine Person, die ich mir interviewt habe, hat gemeint, die Person würde wirklich gerne, ich habe die Person in Berlin interviewt und die hat gemeint, die Person würde wirklich gerne mal sich in den Bus setzen und zurück in den Ort fahren, wo die Person groß geworden ist und aus dem Bus steigen und sich selber beweisen, dass die Person nicht in Flammen aufgeht. Hm. Und ich musste dann ganz doll dran denken, als ich vor, ich glaube, 3 Jahren das erste Mal wieder alleine mit dem Zug nach Aschersleben gefahren bin und ich auf dem Bahnhofsvorplatz stand und eingeatmet habe und auf diese Stadt geguckt habe und an diese Person gedacht habe und gemerkt habe, so krass, ich muss dir gerade schreiben, weil ich bin gerade hier in Aschersleben und ich bin nicht in Flammen aufgegangen. Und das ist ein unfassbar schönes Gefühl.
Dann enden wir mit dem Gefühl.
Ja.
Mach's gut.
Ciao, Julian.
Ciao.
Bis gleich.